Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Systemfehler-Podcasts von Nordstadtblogger. Heute geht es um das Thema Rechtsextremismus und Antisemitismus. Aktuell wird der lokale Aktionsplan überarbeitet gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Darüber möchte ich mit Professor Dr. Sebastian Kurtenbach sprechen von der FH Münster. Herzlich willkommen bei Nordstadtblogger.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Bevor wir über die Zahlen, die ihr ermittelt habt, übrigens, kleiner Einschub, wir duzen uns. Sebastian ist in der Nordstadt kein Unbekannter, hat sehr viel darüber geforscht oder geschrieben, auch bei Nordstadtblogger schon geschrieben. Und seitdem sind wir schon seit Jahren per Du und da wäre es ein bisschen doof, wir würden uns jetzt siezen. Also nochmal herzlich willkommen. Bevor wir die aktuellen Zahlen machen, würde ich gerne mit dir erstmal sagen, was ist denn überhaupt der lokale Aktionsplan und was ist dein Auftrag?
Der lokale Aktionsplan ist etwas wirklich recht Besonderes in Dortmund. Der hat seine Geschichte, nämlich, ich glaube, viele Leute wissen, dass es einen Stadtteil in Dortmund gibt, Dorstfeld, liegt nicht, ist also offenbar nicht Nordstadt, wo es lange Zeit, auch bis heute ein Stück weit, das Phänomen gab, dass da viele Rechtsextremisten gewohnt haben und versucht haben, so eine rechtsextreme Raumnahme vorzunehmen. Dorstfeld war in Westdeutschland so ein Pionierstadtteil der rechtsextremen Szene, versuchen im urbanen Raum Fuß zu fassen. Und das wurde bemerkt. Die haben sich nämlich ziemlich bemerkbar gemacht mit Demonstrationen, Symbolen im öffentlichen Raum und so weiter, die rechtsextreme Szene. Das wurde bemerkt von der Zivilgesellschaft, die sich dagegen gestemmt hat. Und nach einiger Zeit hat sich dieses Dagegenstemmen vor Ort auch die Stadt angeschlossen und auch die Polizei angeschlossen. Und vor allem dieses Zusammenspiel zwischen Zivilgesellschaft und Stadt hat aber einen Rahmen gebraucht. Und dafür wurde dann der lokale Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, manchmal auch Dortmund-Plan, entwickelt. Der etwas ganz Besonderes ist, nämlich wirklich den Rahmen schafft dafür, dass die Stadtverwaltung und die Zivilgesellschaft zusammenwirkt gegen Rechtsextremismus. Das ist die Historie aus dieser Erfahrung Dorstfeld heraus gewachsen. Und nun steht die Novellierung an, also die Neufassung an, weil der Rechtsextremismus auch in Dortmund hat sich verändert. Er ist nicht mehr so stark klassische Springerstiefel-Szene, sondern er hat sich ein bürgerliches Antlitz gegeben und dringt in die Mitte der Gesellschaft vor. Demokratie wird heute anders bedroht von Rechtsextremisten, als es vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Das heißt nicht, dass sie weniger bedroht wird. Vielleicht weniger gewaltförmig in einigen Straßenzügen, aber in der Tiefe vielleicht sogar mehr denn je. Deswegen muss auch der Rechtsextremismusprävention und der Kampf gegen Rechtsextremismus auch neu konzipiert werden. Darauf baut man in Dortmund auf vielen Jahren Erfahrung auf und mit einer ganzen Menge Kompetenz. Das muss aber anders zugeschnitten werden, als es bisher der Fall war.
Jetzt haben wir im Moment von Rechtsextremismus gesprochen. Der neue Aktionsplan kriegt ja eine weitere große Facette, das Thema Antisemitismus. Das war zwar auch bisher ein Thema, aber jetzt rückt es ja in den Titel. Was verändert sich dadurch?
Dass die betrachteten Gruppen vielfältiger werden. Was aber auch, finde ich, ein nachvollziehbarer Schritt ist. Denn erstens wird jetzt die gesamte Stadt viel stärker in den Blick genommen. Und zweitens ist Dortmund schon lange migrationsgeprägt. Und der lokale Aktionsplan jetzt, die wissenschaftliche Begleitung dazu, fußt auf der Erkenntnis, dass es Extremismus und auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und auch die Abwertung von Menschen jüdischen Glaubens in der Einwanderungsgesellschaft ein vielfältiges Gesicht hat. Wir sprechen dann also nicht nur über die klassischen Studien, die die Gesamtbevölkerung sich anschaut, sondern beispielsweise auch unter Antisemitismus der Zugewanderten. Wir gucken uns aber auch in einem anderen Bereich auch türkischen Ultranationalismus an.
Weil der Begriff jetzt schon gefallen ist und auch gleich mehrfach auftaucht, was versteht man unter gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit? Kannst du uns das erklären?
Das ist ein Konzept, das ist an der Universität Bielefeld von Willem Heidmeier entwickelt worden und von Andreas Zick fortgesetzt, findet sich auch in den sogenannten Mitte-Studien wieder. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit fußt auf einer Ideologie der Ungleichwertigkeit. Also die Überlegung, dass Menschen den Eindruck haben könnten, dass Menschen ungleich viel wert sind. Und dann konstruiert man Gruppen. Das können Menschen sein muslimischen Glaubens, Menschen jüdischen Glaubens. Das können Zugewanderte sein, das können Menschen sein, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Und diesen konstruierten Gruppen werden Attribute zugewiesen, also Eigenschaften zugewiesen, die abwertend sind und beim Antisemitismus künstlich aufwertend, also die Mächtigen beispielsweise. Und diese Attribution, also diese Eigenschaftszuschreibung, führt dann dazu, dass zum Beispiel Gewalt gegen diese Gruppe als legitim angesehen wird.
Dann steigen wir doch jetzt mal in die Zahlen ein. Ihr habt viele Zahlen, viele Fragen erhoben und da wollen wir doch mal schauen. Die erste beschäftigt sich mit etablierten Vorrechten. Was meint das denn und was ist bei euren Untersuchungen rausgekommen? Ihr habt ja zwei Gruppen befragt.
Genau. Vielleicht bevor wir uns hier jetzt richtig die Zahlen angucken, einmal, was machen wir eigentlich, wenn man in so einem Projekt, so einen lokalen Aktionsplan wissenschaftlich begleitet? Wir machen vier Sachen. Das erste, und die Zahlen, die wir heute mitgebracht haben, ist nur eine von vier. Ne? Das erste ist, wir haben mit den Leuten gesprochen, die bislang den lokalen Aktionsplan umgesetzt haben. Also Fachkräfte, und wir haben geschaut, was läuft eigentlich gut, was hat nicht so gut funktioniert und was wünscht ihr euch für die Zukunft? Das zweite ist, wir haben Befragungen durchgeführt. Einmal Befragungen in 10. Klassen mit über 1000 Schülerinnen der 10. Klassen in Dortmund. Das ist etwa 25%. Und dann haben wir eine allgemeine Bevölkerungsbefragung gemacht in Dortmund, der Bevölkerung zwischen 18 und 75 Jahren, um Einstellungen, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und vor allem dann auch Antisemitismus in Dortmund zu erfassen. Sowohl unter Schülern als auch in der Erwachsenenbevölkerung. Dann gucken wir uns die neue Struktur der rechtsextremen Szene in Dortmund an, denn sie hat sich verändert, sie ist in Bewegung geraten. Und wir gucken uns dann eben zwei Schwerpunktthemen an, im vierten Teil Antisemitismus und türkischer Ultranationalismus. Und was wir uns jetzt anschauen, sind die Zahlen zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Dortmund. Und das ist immer so zu lesen, wir haben auf der linken Seite die Bevölkerung ab 18 Jahren, repräsentative Bevölkerungsumfrage, und auf der rechten Seite die Schülerbefragung, also über 1000 Schüler. Und oben steht auch immer die Frage, wie wir sie gestellt haben in beiden Befragungen, also simultane Befragungen gewesen. Und die etablierten Vorrechte geht davon aus, dass durch die Länge der Ansässigkeit in einem Ort es eventuell dazu führt, dass die neu hinzugekommenen, egal wer das ist, erstmal weniger zu sagen haben sollte. Dass diejenigen, die schon da sein, ist, mehr Rechte haben sollte, also Vorrechte haben sollte. Und das meint die Etablierten. Wir gucken uns das einmal an. Wir haben das in zweierlei Weise gemessen. Das eine ist eine ganz harte Frage. Wer hier schon länger ist, sollte mehr Rechte haben. Und das ist immer so zu lesen, rot ist die Ablehnung zu dieser Frage. Gelb ist so ein teils-teils. Also ja, vielleicht, aber ich bin nicht ganz sicher. Und grün ist die Zustimmung zur Frage. Was wir hier sehen auf der linken Seite, ist eben, dass Schülerinnen und Schüler diese Idee, wer schon länger hier ist, sollte mehr Rechte haben, viel stärker ablehnen als in der Erwachsenenbevölkerung. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Schülerinnen und Schüler viel mehr Zugewanderte kennen. Wenn wir uns den Migrationsanteil nach Generation angucken, ist in der älteren Generation, und die ist relativ groß, viel geringer ausgeprägt als in der jüngeren Generation. Ein nicht so hart formuliertes Item oder Frage, die wir gestellt haben, wer irgendwo neu ist, sollte sich erstmal mit weniger zufrieden geben. Also nicht dieser rechte Aspekt. Und da sehen wir zwar ein ähnliches Bild, also die Bevölkerung ab 18 Jahren stimmt dem sogar auch mehrheitlich zu. Aber bei den Schülerinnen und Schülern gibt es eben auch eine sehr starke Ablehnung. Diese soll sich erstmal zufrieden geben, vielleicht arbeitet man sich dann über die Zeit hoch. Diese Idee ist unter Erwachsenen viel stärker verbreitet als unter Jugendlichen.
Wenn ihr euch jetzt fragt, boah, so viele Zahlen und es kommen ja noch viel mehr, das könnt ihr natürlich auch auf nordstadtblogger.de nachlesen. Da gibt es dann auch alle Folien, alle Zahlen, dass ihr dann bei den Themen nachgucken könnt. Also da geht nichts verloren. Wir schauen auf die nächste Frage. Das ist die nach dem Rassismus. Was kam denn dabei raus?
Also Rassismus ist immer sehr, sehr schwierig zu erfassen, weil es ein Phänomen ist, was in die gesellschaftlichen Strukturen einfach eingeschrieben ist. Wir haben uns aus den Fragen der sogenannten Mitte-Studie aus Bielefeld bedient, die sehr, sehr hart formulieren. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen eine Triggerwarnung. Das Item oder die Frage, wie wir sie gestellt haben, damit wir eine eindeutige Ergebnisse bekommen, damit Leute sich nicht rausflüchten können, sondern zu einer sehr hart formulierten Frage Position beziehen sollen. Wir haben die Frage gestellt, gewisse ethnische Gruppen oder Völker sind von Natur aus fleißiger als andere. Also ganz krasse Rassismusfrage. Und wir sehen, dass die roten Balken beide die Mehrheit sind. 40% etwa lehnen das ab. Jetzt kann man sagen, voll gut, die Mehrheit lehnt das also ab. Ich finde das besorgniserregend, weil die Zustimmung bei beiden Gruppen immer noch fast, also bei Schülerinnen und Schülern 20%, bei Erwachsenen 25% ist. Und eben auch so ein Ausflüchten ins Teils-Teils, also ein Versuch einer Nicht-Positionierung. Das sehen wir ganz häufig, dieses Nicht-Positionieren. Sehen wir auch gleich noch ganz häufig. Dieser gelbe Balken ist gar nicht mal so klein, wie er manchmal bei so harten Fragen, wie wir sie gestellt haben, sein sollte. Das bedeutet aber, Rassismus ist sowohl unter Schülerinnen und Schülern als auch in der erwachsenen Bevölkerung wirklich ein Thema. Es ist nichts, was nur ins Feuilleton gehört, sondern es ist offensichtlich in den Einstellungsmustern von Menschen auch in Dortmund zu finden. Solche Zahlen finden wir auch deutschlandweit. Das heißt, wir müssen über Rassismus anfangen zu reden, hinschauen, zu überlegen, wie können wir es verhindern, dass rassistische Vorurteile auftreten, weil am Ende des Tages hilft Rassismus niemandem weiter. Und das würde ich sagen, lässt sich daraus ableiten. Eine andere Gruppe, jetzt kommen wir zur rechten Seite, die in Dortmund seit vielen Jahren immer wieder diskutiert wird, im Zuge der armutsgeprägten Zuwanderung aus Südosteuropa, vor allem in die Dortmunder Nordstadt, sind Roma. Ich forsche auch selber viel auch in Bulgarien und beschäftige mich viel auch mit Roma-bezogenem Rassismus. Und die Frage, die wir gestellt haben, ist auch eine hart formulierte Frage, war, Sinti und Roma neigen zur Kriminalität? Weil das ein ganz klassisches Stereotyp ist, was verbreitet ist, und wir wollten schauen, inwieweit das zur Zustimmung ist. Unter der erwachsenen Bevölkerung, wir gucken uns das an, fast gleich verteilt, überall etwa zwischen 30% und 38%. Also ein Drittel sagt ja auf jeden Fall, ein Drittel sagt nein, ein Drittel Flucht ins Teils-Teils. Und bei Schülerinnen und Schülern eine viel stärkere Ablehnung dieser rassistischen Markierung einer Gruppe. Das heißt, rassistische Vorstellungen, auch hier wieder, sind unter erwachsenen Bevölkerung zwar weiter verbreitet, unter Schülerinnen und Schülern aber dennoch zu finden.
Falls ihr euch für das Thema der Zuwanderung von Roma in Dortmund interessiert, da gibt es auch ganz viel auf Nordstadtblogger zu. Und wir haben auch einen Podcast gemacht mit dem Verein Romano Tan, mit Hassan Acar, dem Vorsitzenden. Der geht da nämlich explizit drauf ein und da könnt ihr gerne auch nochmal reinklicken. Nächste Thema, Muslimfeindlichkeit und die Abwertung Geflüchteter. Magst du uns die Zahlen mal?
Genau, also es gab ja unter der ersten Präsidentschaft von Donald Trump die Idee, Muslimen die Einwanderung in die USA zu verbieten. Das war der sogenannte Muslim Ban. Und der ist abgefragt, und ob das befürwortet wird oder nicht, ist abgefragt mit der Frage, Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden. Man muss auch sagen, die Befragung gerade der Erwachsenenbevölkerung ist vor allem während der Hochzeit des Bundestagswahlkampfs durchgeführt worden. Das sehen wir hier auch an den Zahlen. Und wir sehen, dass immerhin jeder fünfte Dortmunder Erwachsene das für eine gute Idee hält, also Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland zu verwehren. Die Hälfte lehnt das ab, der Rest flüchtet sich in Teils-Teils. Bei Schülerinnen und Schülern ist diese Ablehnung viel stärker ausgeprägt. Wahrscheinlich auch, weil Schülerinnen und Schüler in Dortmund viel häufiger mit Muslimen im Alltag in Kontakt haben. Auch das wieder, die Superdiversität ist vor allem in der jüngeren Bevölkerung zu finden, weniger in der älteren. Also dass diese aufgrund einer Religionszugehörigkeit das Absprechen von Zuwanderungsrechten sehen wir eben, dass das bei jüngeren Menschen überhaupt nicht auf fruchtbaren Boden fällt.
Zumal ja dann der Anteil der Muslime bei den Schülerinnen und Schülern natürlich wesentlich höher ist als auch in der Gesamtbevölkerung. Also das ist natürlich schon auch ein wesentlicher Faktor, der Zahlen hier auch beeinflusst.
Könnte man meinen. Also es gibt aber umgekehrt, wenn wir uns US-amerikanische Forschung anschauen, auch eine hohe Befürwortung von Menschen, die aus Lateinamerika in die USA zugewandert sind, die Zuwanderung von Menschen aus Lateinamerika zu begrenzen. Also es gibt dann auch durchaus das Phänomen, dass es nicht unbedingt die Solidarität mit der eigenen Gruppe gibt. Deswegen würde ich das gar nicht zu hoch gewichten.
Ihr habt aber auf die Flüchtlinge geschaut.
Genau, also das hat mich ehrlich gesagt überrascht, wie deutlich das Bild hier ist. Wir haben die Frage, die meisten Flüchtlinge kommen nur hierher, um das Sozialsystem auszunutzen. Sehr breite Diskussion. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Zahnarztterminaussage eines führenden Politikers in Deutschland. Und tatsächlich 43%, die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung, stimmt diese Aussage zu. Wahrscheinlich durchaus auch beeinflusst durch die hitzige Debatte über Zuwanderung im Zuge der Bundestagswahl diesen Jahres. Aber unter Schülerinnen und Schülern, die vielleicht auch viel häufiger mit den Realitäten des Fluchtsystems in Deutschland zu tun haben, vielleicht Freunde haben, die als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind und wissen, wie prekär die Lebenssituation von Geflüchteten häufig ist und dass es eben wenig mit Ausnutzen des Sozialsystems zu tun haben, da sehen wir eine viel stärkere Ablehnung dieser menschenfeindlichen Markierung.
Die nächste Frage beschäftigt sich mit Sexismus und Homophobie.
Ja, also wir haben Sexismus abgefragt mit der Frage der Gleichberechtigung. Bei der Gleichberechtigung geht es eigentlich darum, dass Frauen mehr Macht bekommen als Männer. Klassisches Vorurteil. Und hier sehen wir keine besonderen Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern und der erwachsenen Bevölkerung. Zwei Drittel lehnen das ab. Etwa jede zehnte Person, befragte Person, stimmt dem zu. Der Rest flüchtet sich in Teils. Ich sage immer, Sexismus ist, diese Art des Sexismus ist weiterhin ein Thema, muss man dranbleiben, aber er überbordet nicht. Und er überbordet auch nicht über die Generationen hinweg. Also Ältere oder Jüngere sind nicht mehr oder weniger sexistisch als andere. Es ist weiterhin ein Thema, weiter dranbleiben, aber wir sehen die Zustimmungswerte bei solchen Fragen nicht hoch. Wir haben es auch nochmal in einer anderen Frage gestellt, nämlich ob Frauen sich mehr auf die Rolle als Hausfrau und Mutter zurückziehen sollten, sehen wir auch geringe Zustimmungswerte, sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch in der Erwachsenenbevölkerung. Dranbleiben, nicht weggucken, aber es ist nicht so, als würde sich hier gerade, das zeigen unsere Zahlen, in einer besonderen Dringlichkeit etwas entwickeln.
Bei dem anderen Thema der Homosexualität ist das natürlich deutlich ausgeprägt, insbesondere bei den Jugendlichen.
Absolut. Und das ist auch wirklich richtig interessant. Also Homosexualität ist unmoralisch, sagt die die Erwachsenenbevölkerung, ist überhaupt nicht der Fall, nur ein ganz kleiner Teil. Bei jungen Menschen ist das viel stärker ausgeprägt, dass man sagt, das finde ich nicht so gut. Wir haben, im Nachhinein ärgere ich mich so ein bisschen, wir sind ja unter uns, ne? Ich kann das hier erzählen, wir haben nicht Transfeindlichkeit abgefragt. Und wir haben die Zahlen gezeigt, auch Schulsozialarbeitenden. Und da ist einer hinterher zu mir gekommen und gesagt, was denn, ihr hättet eigentlich auch nach Abwertung von Transpersonen fragen sollen, weil dann sind die Zahlen noch viel, viel eindeutiger, was die Ablehnung von Transsexualität angeht. So die Aussage des Schulsozialarbeiters aus seiner Praxis. Ich kann das nicht mit Zahlen belegen. Aber da sehen wir durchaus die Thematisierung und Entstigmatisierung sexueller Vielfalt ist auch eine Aufgabe, nicht nur für die erwachsene Bevölkerung, sondern eben auch für Schülerinnen und Schüler in der superdiversen Einwanderungsgesellschaft.
Auch wenn es nicht abgefragt hat, aber könntest du grundsätzlich sagen, was könnten die Gründe sein, dass Transfeindlichkeit noch ausgeprägter ist als Homophobie?
Kinder und Jugendliche vor allem sind einfach in einem Such- und Findungsprozess ihrer eigenen Identität. Und da hilft ein binäres Kategoriensystem von Frau und Mann sehr gut weiter, um erstmal eine Leitlinie zu haben. Diversität ist komplizierter. Und durchaus auch die Narrative, die es von verschiedenen extremistischen Gruppen gibt, ob es islamistische Gruppen, rechtsextreme Gruppen sind, die diese Vielfalt ablehnen, treffen dann bei einer Orientierungslosigkeit durchaus auf fruchtbaren Boden.
Punktuell ist das Thema, wenn wir in der Berichterstattung was machen, über die Grünen will ich an der Stelle gar nicht reden, gibt es immer sofort böse Kommentare. Natürlich bei Gender-Themen ist es immer böse Kommentare. Mittlerweile reicht es schon, über Frauen zu sprechen. Wie sieht es denn mit dem Antifeminismus aus?
Antifeminismus ist also eine Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die sehr stark mit einer Bündnisform zusammenhängen. Sie kooperieren fast alle sehr stark miteinander. Also die Abwertung von Frauen korreliert auch mit der Abwertung beispielsweise von Menschen jüdischen Glaubens, Abwertung mit muslimischen Glaubens, Abwertung von Menschen, Roma klassifiziert wird. Also das meint ja auch das Konzept von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das basiert alles auf dieser Ideologie der Ungleichwertigkeit. Wenn die ausgeprägt ist, findet sie einen Ausdruck eben in dieser Abwertung konstruierter Gruppen. Und das deswegen ist es auch kein Zufall, dass Sexismus, Antifeminismus korreliert mit anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Wir reden dabei ja immer sehr stark bei anderen Themen über Minderheiten. Frauen sind die Mehrheit und trotzdem Wie kriegen wir da ein Packende dran?
Frauen sind zwar eine quantitative Minderheit, aber sie sind aus immer aus Führungspositionen signifikant geringer repräsentiert. Das heißt, etwas größeren quantitativen Mehrheit entsteht noch kein qualitative, keine qualitative Machtposition, weil die Struktur der Machtverteilung in dieser Gesellschaft immer noch zum Teil patriarchischen Muster folgt. Das zu thematisieren, dagegen Strategien zu finden, das ist die Aufgabe einer liberalen und offenen Gesellschaft.
Stichwort thematisieren, auch kleiner Programmhinweis. Im Rahmen unserer Berichterstattung zur Kommunalwahl haben wir auch mehrere Podcasts zu dem Thema gemacht. Frauen in der Politik, Frauen in der Wirtschaft, das Thema Gleichstellung. Könnt ihr auch gerne nochmal reinklicken und nachlesen. Die letzte Folie beschäftigt sich ja mit zwei Gruppen, wo du auf jeden Fall wahrscheinlich vielen Menschen erklären musst, was das denn eigentlich ist.
Also Klassismus meint die Abwertung von Menschen, die zum Beispiel von Armut betroffen sind. Wir haben es abgefragt mit der Abwertung von Langzeitarbeitslosen. Nämlich Langzeitarbeitslose machen sich auf Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben. Und hier war ich sehr überrascht über die Ergebnisse, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hätte es anders gedacht, weil Dortmund auch einfach eine Transformation der Wirtschaft durchgegangen ist, wo es in vielen Familien auch einfach die Erfahrung von Arbeitslosigkeit gegeben hatte. Aber wir sehen in beiden Gruppen, sowohl unter Schülerinnen und Schülern als auch in der Erwachsenenbevölkerung, eine Zustimmung, eine dieser abwertenden Position. Wer es tatsächlich mal mit dem Sozialstaat zu tun bekommen hat, Leistung SGB II bezieht, weiß, das ist kein Pappenstiel. Das ist nichts, wo man sich eigentlich in eine warme Hängematte legt. Aber offensichtlich scheinen diese Vorurteile verbreitet zu sein in der Bevölkerung.
Jetzt haben wir diese lokalen Zahlen ja jetzt neu in der Einordnung, wenn man das vergleicht, das ja auch immer mit bundesweiten Zahlen, deswegen habt ihr die Fragen ja auch so gesetzt. Wie hat sich diese Einstellung gegenüber Langzeitarbeitslosen in den letzten Jahren verändert?
Es ist auf konstant relativ hoch und interessanterweise in Ostdeutschland höher als in Westdeutschland. Also die Abwertung von Langzeitarbeitslosen in Ostdeutschland, wo es sehr massive Transformationserfahrungen gab, in den 90er Jahren vor allem, ist die Abwertung, wo viele von Arbeitslosigkeit betroffen waren, ist die Abwertung von Langzeitarbeitslosen höher als in den alten Bundesländern. Aber sie bleibt auf einem relativ hohen Niveau konstant.
Aber ihr habt noch eine zweite Gruppe thematisiert.
Ableismus meint die Abwertung von Menschen mit Behinderung. Und die Frage, wie Menschen mit Behinderung integriert werden sollen, beschäftigt sowohl Schulen als auch andere Träger. Und wir haben die Frage gestellt, es ist also besser, also es ist für alle besser, wenn behinderte Menschen unter sich bleiben. Also die Idee von praktisch Separation. Und das trifft überhaupt nicht auf Zustimmung. Weder in der Erwachsenenbevölkerung noch unter Schülerinnen und Schülern. Viele Schülerinnen und Schüler machen die Erfahrung, dass Menschen mit Behinderung in ihrem Schulalltag ein ganz normaler Teil sind. Und wir sehen eine nur geringe Befürwortung, ein bisschen mehr unter Schülerinnen und Schülern dieses Flucht ins Teils. Ich würde das aber nicht überbewerten. Eine wirklich klare Ablehnung von Ableismus. Und das ist eine gute Nachricht.
Zum Abschluss dieses Themenkomplexes schauen wir mal noch auf zwei Gruppen. Das eine ist, ihr habt euch die Zahlen ja angeguckt, nach Geschlecht.
Damit man versteht, was wir gemacht haben, wir haben eine Art, man nennt das Faktoranalyse, um es vereinfacht, ein bisschen falsch, aber vereinfacht zu sagen, das ist eine Art Index, wo wir all die Zahlen, die wir jetzt gerade einzeln hatten, praktisch zusammengefasst haben. Und das ist so zu lesen, dass auf der linken Seite die blauen Kästchen praktisch sind die Männer und der schwarze Strich, der da drin ist, ist der Durchschnitt aller männlichen Befragten. Und hier haben wir wieder die allgemeine Bevölkerung auf der linken Seite, auf der rechten Seite die Schülerinnen und Schüler. Und wir haben eben Männer und Frauen. Wir haben auch diversgeschlechtlich abgefragt, aber das waren so wenige, die das angekreuzt haben, dass eine Auswertung keinen Sinn gemacht hätte. Deswegen haben wir hier das binäre Geschlechtssystem genommen für die Auswertung. Und wir sehen, und das ist total konsistent, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist unter Männern, sowohl unter jungen Männern als auch unter erwachsenen Männern, höher als unter jungen Frauen oder auch erwachsenen Frauen.
Letzte Frage zielt... Ja, kannst du selber.
Also es ist so richtig interessant. Ne? Ich finde,
ganz viele Kreise drauf.
Ja, also, ich mache es kurz. Also wir haben gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das ist Index, ne? Das ist immer angeschaut nach, und da sind gar nicht die Schülerinnen und Schüler dabei, nach Altersgruppen. Und es kommt das raus, was man fast hätte erwarten können. Nämlich, Die Jüngeren, wie es immer unterstellt wird, sind überhaupt nicht das Thema. Also die jüngeren Menschen, auch Anfang 20, haben ganz geringe gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Der Index ist ein bisschen zu hoch. Oder die demografische Mitte. Also Menschen zwischen 35 und 55. Das sind auch die Hauptwählergruppe der AfD. Die sind sehr, das ist die Altersgruppe mit der höchsten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Und wenn man sich dann, wir haben auch den Leute gefragt, nicht auf den Folien, da, ob sie sich selber einschätzen können, ob sie politische Prozesse gut verstehen können. Es ist auch eine Altersgruppe, die relativ geringe Werte hat, also die Kompetenz, politische Prozesse zu verstehen, zu bewerten. Und dann, was wir dann gemacht haben, ich habe mir dann angeschaut, wir haben es dann angeschaut, wie genau wie ich, welche Formate der Präventionsarbeit gibt es, auch politische Bildung gibt es eigentlich in Deutschland. Und das hört eigentlich nach dem Bildungssystem auf. Also wir tun so, das hat was mit der, das hat was mit der Tradition der politischen Bildung in Deutschland, aber aus der Nazi-Staat wird sich von unten aus, so ist auch unser Stipendiensystem aufgebaut. Und wir tun so, als wären man nach der Schule fertigen Demokraten. Aber das ist vielleicht gar nicht der Fall. Und es gibt kaum Formate für erwachsene Menschen der politischen Bildung und der Antidiskriminierungsarbeit und so weiter. Das richtet sich fast alles an Schülerinnen, Schüler und junge Menschen. Da scheint das auch zu funktionieren. Aber es gibt andere Lebensbahnen, die wichtig sind. Bei den Älteren, also die ab 55, die sind häufig nur so Parteien, Vereinen und so weiter, Verbänden eingebunden, Gewerkschaften. Da gibt es Foren. Aber gerade die demografische Mitte, die muss uns Sorgen machen. Und für die haben wir noch keine Antworten gefunden, was die, das Festhalten in der Demokratie bedeutet.
Also endlich mal ein Thema, wo die Boomer nicht das Problem sind oder irgendwie skandalisiert werden sollen. Da ist in Ordnung bei den Jungen, aber die Mitte, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, weil das ist ja eine der großen Erkenntnisse, wo der Handlungsbedarf künftig besteht. Da würden wir dann ja gleich auch nochmal drauf kommen. Ihr habt ja noch mehr Themen gemacht. Ich habe ja eben schon gesagt, das Thema des Antisemitismus ist neu als großes Thema hinzugekommen. Da habt ihr ja auch zu abgefragt. Wie steht es denn um die Akzeptanz von Jüdinnen und Juden in Dortmund?
Also, wir gucken uns das ja im Detail an. Antisemitismus ist ein Thema, keine Frage. Es ist in Deutschland weit ein Thema. Es ist ein Thema, wo man ran muss. Aber ich will vorweg schon mal sagen, wir haben es bei der erwachsenen Bevölkerung zumindest mit so 5% der Dortmund zu tun, die manifesten Antisemitismus aufweisen. 5% Kind ist SWD nicht, aber 5% kann man bedrohlich sein. Und wir gucken uns jetzt verschiedene Fragen an, sagen so alle praktisch ein Stückchen zu. Aber es gibt unterschiedliche Themen, wo Menschen jüdischen Glaubens misstraut wird oder sie abgewertet werden. Und gehe das einmal durch. Wir haben erstmal ganz allgemein mit der Akzeptanz von Menschen jüdischen Glaubens in Dortmund gefragt, mit der Frage, es gibt zu viele Juden in Deutschland. Und hier sehen wir sowohl der Schüler bei den Schülern, das ist auch relativ von 18 Jahren, erstmal eine hohe Ablehnung. Also dass es zu viele gibt, das, den Eindruck hat man nicht gesehen. Bei Schülerinnen und Schülern ein stärker ausgeprägtes teils. Aber insgesamt ist es so, dass es erstmal abgelehnt wird. Und zudem haben wir auch gefragt, wir sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und Gehörungsentwurschmitt. Unter erwachsener Bevölkerung eine hohe Zustimmung, unter Schülerinnen und Schülern nicht ganz. Es ist aber schwer zu interpretieren, weil nur wenige Menschen, gerade wenige jüngere Menschen, haben bewusst Kontakt zu Menschen jüdischen Glaubens. Das heißt, sie wissen gar nicht, viele haben gar nicht die Idee, ob Menschen jüdischen Glaubens ein wichtiger Teil sind oder nicht, weil sie häufig gar nicht identifizieren können. Deswegen würde ich das erstmal nur als erster Indikator vielleicht sehen, als erster Hinweis, aber ich würde es noch nicht bewerten. Das bedeutet vielleicht aber auch, dass jüdisches Leben noch nicht sichtbar genug ist, auch in Dortmund sichtbar.
Ist jetzt nicht auf der Folie. Der bekanntere Satz wäre, der Islam gehört zu Deutschland. Gibt es da auch zu? Habt ihr das auch gefragt?
Das haben wir nicht liefert. Wir haben Muslimfeindlichkeit ja abgefragt. Also Antisemitismus war eben aufgrund eines Ratsentschlusses auch Schwerpunktthema. Und Muslimfeindlichkeit habe ich beispielsweise mit den Massen.
Okay, hätte ja sein können, wäre das hätte.
Ja, aber interessant. Also das muss man auch wirklich sagen, aber umgekehrt hätte mich ja auch interessiert, Vorteilsstrukturen von Menschen jüdischen Glaubens. Damit man schauen kann, wie man vielleicht auch konfessionsübergreifende Dialogforen besser arbeiten können. Das ist eine Population, die wir halt nicht spezifisch haben.
Das heißt, andersrum, ihr habt aber abgefragt, welcher Religion sie sich zugehörig fühlen.
Sie aber die Jahreszahl von Menschen, die im Glauben sind, war so gering, dass eine gezielte Auswertung einfach zu hohe Verzerrung.
Das Misstrauen gegenüber Jüdinnen und Juden.
Genau, also wir gehen weiter. Das ist eben mehr Akzeptanz und jetzt wird es ein bisschen düsterer. Also Misstrauen gegenüber Juden. Also die erste Frage war, Juden kann man nicht trauen. Wir sehen unter der Erwachsenenbevölkerung sowie unter Schülerinnen und Schülern eine hohe Abschiebung. Aber auch wieder unter Schülerinnen und Schülern eine höhere Zustimmung als unter Erwachsenen. Fast doppelt so. Also wieder ein Hinweis, vielleicht ist da was unter jungen Menschen. Nicht überbordend, aber vorhanden. Auch bei der Erwachsenenbevölkerung, auf 40%, auch die können wir hier, ganz gut erkennen. Da ist was, es ist aber nicht dominant, so würde ich es ausdrücken. Zudem haben wir nach dem Einfluss, das ist ja ein typisches Verschwörungsnarrativ auch, über Menschen, Menschen, die überhaupt so viel Einfluss hätten, hohe Ablehnungen und ja auch ein ähnliches Muster von Erwachsenen wie unter Schülerinnen und Schülern, also die von Einfluss zu Einfluss nicht dominant geteilt, allerdings immer noch hier bezieht.
Wir haben das ja eben auch bei dem Thema gehabt, bei Homophobie, das Thema Transfeindlichkeit, dass die Werte bei jungen Leuten höher sind, weil es mehr muslimische Jugendliche gibt, oder ist das nicht belegt?
Also wir haben es ausgewertet nach Religionszugehörigkeit und Muslime und alle anderen. Und ja, es ist so. Also sowohl zur Erwachsenenbevölkerung als auch zur Schülerinnen und Schüler, muslimisch im Glauben, ist Antisemitismus. Wir haben es auch mit und ohne Israel. Kritik ist das Feindlichkeit, muss man sagen, was Existenzrecht in Israel in Frage wird, abgefragt, untersucht. Und da ist unter Muslimen deutlich signifikant erhöht. Das bedeutet also auch, dass wir in Erinnerungsarbeit und auch die Arbeit am Antisemitismus anders machen müssen als bislang. Weil wenn wir uns das anschauen, wie es bislang ist, ist es sehr stark geprägt vom Holocaust. Das müssen wir auch unbedingt weitermachen. Wir müssen es aber erweitern, nämlich über Opfergemeinschaften. Dortmund ist auch ein Ort, wo der NSU-Mord. Und die NSU-Morde wurden von Rechtsextremisten begangen. Genauso wie mit den jüdischen Glaubens von Rechtsextremisten bedroht werden. Es gibt eine gemeinsame Bedrohungslage. Ich glaube, dass das ein Ansatz sein kann, wie man moderne Antisemitismusprävention in der superdiversen Einwanderungsgesellschaft Dortmunds auch gestalten wird.
Das Thema Israel kommt ja auch nochmal hier in der nächsten Folie.
Yes. Also wir gucken uns erstmal an, was die Ablehnung angeht. Also die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um zu erreichen, was sie wollen. Das ist wieder ein sehr hart formulierter Indikator, hohe Ablehnung, aber unsere Schülerinnen und Schüler etwas erhöht. Israel-Kritik, das Absprechen des Existenzrechts Israels ist natürlich auch vor dem Hinblick des wirklich fürchterlichen Gaza-Krieges. Da hat es eine besondere Brisanz, das muss man wirklich sagen, und auch unter Schülerinnen und Schülern. Und deswegen ist es auch auf Grundlage dieser Berichterstattung erstmal nicht und auch der Bilder und auch der Praktiken der israelischen Armee im Gazastreifen.
Und auch teilweise der persönlichen Betroffenheit, muss man natürlich auch sagen.
Die Zeit teilweise persönliche Betroffenheit hat, aber auch Opfersolidaritäten. Nicht verwunderlich, dass man da aufgebracht war und ist zum Gefahrenzeitpunkt, ohne dass ich sage, dass das legitim sein soll, das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen. Ganz wichtig. Aber das Ding ist erstmal nicht verwunderlich, dass die Werte etwas erhöht sind. Aber sie sind durchaus auch dieses Flucht ins Teils, wo wir in der Erwachsenenbevölkerung, als auch in Schülerinnen und Schüler hier durchaus in Kombination mit der Zustimmung auf einem Niveau, was uns zu denken anregen soll, dass man vielleicht nochmal klar machen sollte, vor welchem Hintergrund ist eigentlich der Staat Israel entstanden und warum sollte es eigentlich ziemlich und ist es immer noch eine ziemlich gute Idee.
Ihr habt ja jetzt bewusst immer zwei Befragungen gemacht. Wieso habt ihr diesen Schwerpunkt gesetzt und die Schülerinnen und Schüler nochmal separat befragt?
Das war tatsächlich ein besonderer Wunsch der Stadt, der im Laufe des Projekts auch dazugekommen ist. Also wenn man sich die ursprüngliche Ausschreibung angeschaut hat, auf die wir uns damals beworben haben, war es überhaupt nicht Gegenstand. Das ist nachträglich dazugekommen, weil es die Idee gab, besonders Jugendliche zu fördern, was ihre Demokratieresilienz angeht. Ich halte das auch für eine gute Idee, dass wir das gemacht haben, eben vor allem, weil wir jetzt zeigen können, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit unter jungen Menschen überhaupt nicht das Thema ist. Da funktioniert Prävention häufig schon ins Rot. Sondern eher unter Erwachsenen, eine Gruppe, die man so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil man ja immer jugendliche, junge Menschen als Entlastungsargument hat. Das können wir jetzt entkräften. Das finde ich eine sehr gute Sache. Und zudem können wir dann eben auch, zumindest was Altersgruppen angeht, jetzt viel besser auch zeigen, die Verteilung verschiedener Einstimmungsmuster. Es ist aber eben auch ein Hinweis darauf, dass Antisemitismus unter jungen Leuten als Schwerpunktthema durchaus verbreiteter ist als der Erwachsenenbevölkerung, was durchaus auch strukturelle Gründe hat, denen man dann auch mit neuen Maßnahmentypen begegnen kann. Auch deswegen sehr hell gewesen eine Schülerfrage und eine Frage von Erwachsenen.
Ich hatte das Thema der Religionszugehörigkeit ja eben schon mal angesprochen, aber auch dazu habt ihr das ja auch nochmal dargestellt, wenn du das mal erläutern könntest.
Da sind wieder diese sogenannten Boxplots, aber es ist jetzt eine Bevölkerung ab 18 Jahren, Menschen, die sich selber als Muslime in der Befragung, ab 18 Jahren in der Befragung klassifiziert haben. Ist das hier, die anderen, wenn alle anderen sind hier und diese Striche, die hier ist ja dort unter Durchschnitt. Als das da drunter liegt, ist also unterdurchschnittliche Antisemitismusausprägung, als das da drüber liegt, ist unterdurchschnittliche Antisemitismusausprägung. Und wir sehen, sie können schon beide auseinander. Also die Unterschiede zwischen den Gruppen sind signifikant. Das muss man so deutlich sagen. Und ich würde daraus keinen muslimischen Rassismus ableiten, keinen Fall, sondern zu sagen, die Formate der Antisemitismuspräsentation funktionieren offenbar, die wir im Moment machen. So nicht, weil sie wahrscheinlich aus der Zeit gefallen sind. Wir müssen sie erweitern, unsere Gesellschaft.
Dieses, was hat das denn mit mir zu tun? Das ist nicht meine Geschichte und Ähnliches. Okay, das hast du ja eben angesprochen. Wir haben noch eine letzte Folie zu dem Thema.
Genau, also wir haben es auch Antisemitismus nach Geschlecht angeschaut und hier haben wir das gleiche Muster, dass Männer, sowohl junge Männer als auch erwachsene Männer, für Antisemitismus zeigen als Frauen, aber Schülerinnen und Schüler höher als die Erwachsenen.
Oh, wir haben doch noch eine.
Genau, auch hier wieder, wir haben hier wieder die Auswertung nach Alter der erwachsenen Bevölkerung vorgenommen. Das Gleiche in Berufung der Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus ist in der demografischen Mitte stärker verteilt.
Viele Zahlen. Kommen wir nochmal zu der Bedeutung. Kannst du das Ganze mal in Relation setzen? Ihr habt das ja bewusst vergleichbar gehalten. Wie steht Dortmund denn im bundesweiten Vergleich in diesen Themen da?
Also was GMF angeht,
gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit, etwa im Bundesdurchschnitt, da hält es ein leicht, jetzt kommen wir es aufs Item an, ne? Also auf die Frage gestellt haben, leicht drüber, bei einem einen mal ein bisschen leicht drunter, bei dem anderen, aber so etwa im Bundesdurchschnitt. Bei Antisemitismus würde ich sagen, bei Schülerinnen und Schülern wissen wir es nicht, wir können es nur für die Gesamtbevölkerung ansehen, auch was die ältere Bevölkerung angeht, ist leicht unterdurchschnittlich.
Wie wichtig war es denn, ich sag mal, dass wir jetzt diese Zahlen haben, in der Form, in der Tiefe, mit den repräsentativen Zahlen hatten wir noch nicht. Welches Fund ist das denn eigentlich, dass ihr die Zahlen jetzt habt?
Also wir sehen einfach dadurch, dass so eine Menschenfeindlichkeit und die Abwertung von Menschen in verschiedenen Feldern bis tatsächlich in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen ist. Das ist kein Anti-Mais. Wenn man über Rechtsextremismus spricht, dann kann man über darüber reden, die komischen Leute mit den Springerstiefeln in der Glatze, so hat man das lange Zeit gemacht. Das ist wert. Extremismus als Randfirmen. Was die Zahlen, also die Einstellungen, die haben zum Beispiel auch kein Opfer, Diskriminierungserfahrung und so weiter, sondern wir haben tatsächlich Einstimmung. So tatsächlich. Jetzt kann man sich nicht mehr rauswählen zu sagen, das ist ein Thema für alle. Es ist ein Querschnittsthema der Gesellschaft. Und es ist auch nicht ein Thema, was nur für Jugendliche wichtig ist, sondern wir sehen ja gerade die demografische Mitte. Ist eine Gruppe, mit der man sich befassen muss.
Ja, was Antisemitismus angeht, auch die Pluralität dieser Gesellschaft endlich mal anzuerkennen und auch in politische Bildung und Präventionsmaßnahmen zu übertragen. Und da, für diese Aktualisierung des Blicks, dass es nicht nur ein Randphänomen ist, sondern dass es etwas ist, was nicht nur auf einen Stadtteil bezogen ist, nicht nur auf eine Gruppe bezogen ist, sondern uns alle etwas angeht. Und dass wir auch tatsächlich das so auch bearbeiten müssen. Das ist, glaube ich, der besondere Wert einer solchen Befragung. Man darf daraus Aber man darf sich jetzt nicht bequem machen, weil aus den Zahlen alleine folgen noch keine Maßnahmen. Es müssen sich die Leute an den Tisch setzen, die aktiv was gegen Extremismus in dieser Stadt tun möchten. Sich an den Tisch setzen und sagen, was können wir denn mit unseren Erfahrungen, mit unseren Ressourcen und auch mit dem, wie wir es machen möchten, an Formaten entwickeln und umsetzen. Aber wir haben jetzt ein besseres Gefühl, eine bessere Idee für die Vorurteile und Einstellungen dieser Gesellschaft, die es zu bearbeiten und zu berücksichtigen gilt.
Ihr macht, also ihr, ist ja Quatsch, also ihr habt die Zahl ja nicht ausgedacht, aber grundsätzlich ist die Arbeit ja jetzt extrem erschwert, weil es gibt ja kein wirkliches Packende. Es gibt ja nicht eine Berufsbevölkerungsaltersgruppe, die ich einfach so rausziehen kann. Gibt es da schon Ideen?
Also das ist tatsächlich, es war in Anführungsstrichen zwar hart und anstrengend, aber, und jetzt kommen die Anführungsstriche, dennoch relativ einfach, als es um eine extremistische Gruppe in Dorstfeld ging. Ich will die Bedrohungslage, die es in Dorstfeld gab, nicht relativieren, nicht falsch verstehen. Aber es war klar, was zu tun war. Es gab einen Ort, es gab eine Gruppe, da musste man was tun. Wenn das in die Breite geht, ist genau das, was du sagst, man kriegt das Packende nicht. Also was tun? Die Resilienzkräfte dieser Gesellschaft stärken, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also tatsächlich Zivilgesellschaft hier in Dortmund, die ja auch aktiv ist, sonst hätte man Dorstfeld nicht so gut in den Griff bekommen, so zu stärken, dass sie auch im Zweifelsfalle selber was machen kann. Dass man Demokratielotsen in Quartieren ausbildet und fördert. Dass man aber auch die Kräfte, die es in Dortmund gibt, tatsächlich auch zusammenbringt. Im Moment ist vieles abhängig davon, was die Stadtverwaltung tut. Ich habe große Sorge darum, was passiert eigentlich, wenn wir es vielleicht bei der nächsten oder übernächsten Kommunalwahl nicht mehr mit klaren Mehrheiten im Stadtrat zu tun haben. Wenn aufgrund von Sparmaßnahmen öffentliche Haushalte sinnvolle Projekte nicht mehr weitergeführt werden von der Stadt. Haben wir in Dortmund eine so vitale Zivilgesellschaft, dass sie weiterarbeiten könnte? Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Die zweite Sache ist, wie können wir mit all den tollen Maßnahmen, die es hier in Dortmund gibt, das meine ich ganz ernst, also die verschiedenen Projekte, aber eben auch Vereine, Einrichtungen, die es gibt, wie können wir dieses Thema überall zum Thema machen? Also, dass jede Kita, jede Schule, jeder Verein, jede Beratungseinrichtung sich das Thema als Thema zu eigen macht, zu sagen, wir wollen im Rahmen von dem, was ich leisten kann, Demokratie stärken und auch uns das Thema beispielsweise Rassismus, beispielsweise Antisemitismus stellen. Ich finde aber auch, dass es ganz klare Aufträge gibt, Formate zu entwickeln für Antisemitismus in der pluralen Einwanderungsgesellschaft und zum Thema, wie macht man eigentlich politische Bildung und Präventionsarbeit für die demografische Mitte. Ich finde, das sind ganz konkrete Themen und das andere sind so Querschnittsthemen.
Wir reden von Rechtsextremismus, wir reden von Antisemitismus. Sowohl im Ratsbeschluss als auch jetzt in dem, was wir diskutiert haben, ist der Rechtspopulismus ja gar nicht erwähnt worden und die AfD ist auch nicht explizit genannt. Der Elefant steht im Raum und wir reden nicht drüber, oder?
Also warum er nicht im Ratsbeschluss steht, da würde ich sagen, fragt mal die Parteien dazu. Rechtspopulismus ist ja vor allem ein Politikstil, der mit rechten Narrativen versucht, Macht zu erlangen, gar nicht Lösungen zu präsentieren. Aber er fußt auf etwas. Rechtspopulismus in einer Gesellschaft, wo sie die Narrative nicht verfangen, die Botschaft nicht verfangen, würde nicht stark werden. Sondern hier geht es darum, den Boden für Menschenfeindlichkeit zu entziehen, den Boden für Demokratiefeindlichkeit zu entziehen. Die AfD ist dafür ein Ausdruck. Es gibt aber auch andere demokratiefeindliche Kräfte, die darauf fußen können. Und darum geht es, den Nährboden zu entziehen.
Wir haben ja jetzt noch ein drittes Thema eigentlich gehabt. Was heißt eigentlich? Also ihr versucht ja Rechtsextremismus, Antisemitismus, aber ihr habt ja noch eine dritte Aufgabe bekommen, den türkischen Nationalismus. Kannst du da auch mal noch?
Da sind wir gerade tatsächlich dabei, die Interviews zu führen, vor allem mit Betroffenen. Also wir führen sowohl Interviews auch jetzt im Bereich Antisemitismus mit von Antisemitismus betroffenen Menschen. Heute noch ein Interview hat Melina Lau geführt und die Erhebung zu türkischem Ultranationalismus steht tatsächlich auch noch aus. Deswegen kann ich dazu Stichtag heute leider wenig Einblick geben. Das, was uns bisher zugetragen worden ist, wir haben ja in der bisherigen Umsetzung
des lokalen Aktionsplans im Sport sagen, das ist schon ein Thema, aber es gibt durchaus ein großes Fragezeichen, wie man das Thema angeht, aus einem ganz einfachen, aber ganz wichtigen Grund, nämlich die Sprachbarriere. Der türkische Ultranationalismus präsentiert sich sowohl in Symbolen als auch in Videos und so weiter, komplett auf Türkisch. Und nur die wenigsten Fachkräfte in Dortmund können Türkisch. Wir können es im Team auch nicht. Deswegen ist es tatsächlich schwierig, da ein Packende zu bekommen aufgrund einer Sprachbarriere. Wir merken nur, das ist ein Thema hier. Wir sind jetzt gespannt, wir führen jetzt Interviews mit Betroffenen von türkischem Ultranationalismus, wie deren Erfahrungen sind und auch wie wäre Opferinnen und eigentlich in Dortmund warst.
Auch wenn die Gespräche noch laufen, zur Fragestellung oder den Erfahrungen, Sie habt ja Vorgespräche auch geführt mit Stadt und anderen, da gibt es ja, können wir das Thema noch ein bisschen, so die Eckpunkte, um was es da geht, weil das Thema des türkischen Ultranationalismus ist vielleicht vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, um was es da eigentlich geht.
Also es gibt verschiedene Bewegungen in der Türkei, die bekannteste wohl aufgrund eines Fußballspielers sind die Grauen Wölfe. Das ist eine de facto faschistische Vereinigung, die sich in den späten 40er Jahren in der Türkei gegründet hat und klassischen faschistischen Nationalismus predigt, der auch gewaltförmig ist. Und wir haben in Deutschland und Europa in den letzten 10 Jahren immer wieder Ausbrüche erlebt, wo zu einem gewaltförmigen Auftreten türkische Ultranationalisten gekommen ist, die beispielsweise kurdische Familien überfallen und eingeschüchtert haben, wenn sie kurdische Symbole gezeigt haben. Oder auch die Aberkennung, dass es einen Völkermord des Armenien gegeben hatte, der Türkei. Das sind typische Erzählungen des türkischen Ultranationalismus, der auch gewaltförmig, und zwar zum Teil massiv gewaltförmig, auftritt. Und das beschäftigt die Sicherheitsbehörden, das beschäftigt die Zivilgesellschaft und es beschäftigt auch die Konzeption von Präventionsarbeit, weil wir auch auf den türkischen Ultranationalismus als eine Form importierten Extremismus bislang noch keine Formate der Präventionsarbeit haben.
Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Wie geht es denn weiter? Was ist denn der Zeitplan für den lokalen Aktionsplan?
Also wir sprechen ja im November 2025 bis Ende des Monats laufen die Erhebungen und die Verschriftlichung der Erhebungen. Und dann geht erstmal der Forschungsbericht an die Stadt. Und parallel dazu fangen wir schon ab Dezember dann an, wer die Stadt eben praktisch für sich auswertet, mit einem Redaktionsteam von hoffentlich vielen engagierten Menschen aus Dortmund, die auch in der Zivilgesellschaft engagiert sind, aus den Ergebnissen, aber auch aus den Praxiserfahrungen, die es in der Zivilgesellschaft gibt, diesen lokalen Aktionsplan neu zu schreiben. Wir sollen eine Entwurfsfassung Ende März 2026 vorliegen und dann geht ihr doch mal durch die Gremien parallel, wie machen wir Termine auch in den Stadtratsfraktionen der demokratischen Parteien, stellen die Ergebnisse vor, sodass wir zu Ende Mai hoffentlich dann den novellierten lokalen Aktionsplan vorlegen können, der dann, weiß ich nicht genau, wann es der Fall ist, in der zweiten Jahreshälfte 26 spätestens im Stadtrat am besten Falle gehen sollte, um dann verabschiedet zu werden.
Wir sind gespannt, was bei rauskommt. Wir werden natürlich darüber berichten. Wir werden uns wahrscheinlich auch wieder zu dem Thema sprechen. Ich sage an der Stelle danke. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, folgt uns auf nordstadtblogger.de, abonniert unsere Kanäle. Das Thema Rechtsextremismus, Antisemitismus, Zuwanderung, auch das Thema Roma ist bei uns sehr oft Gegenstand und da könnt ihr viele dieser Themen wiederfinden. Vielen Dank für das Interesse, vielen Dank dir für die Teilnahme. Das war's beim Systemfehler.
Dankeschön.